Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Wie ihr wisst, bin ich bariatrischer Chirurg im wunderbaren Spital Männedorf und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern werde heute begleitet von meinen belesenen Kollegen Professor Andreas Thalheimer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle an den Endgeräten. Freue mich, dabei zu sein.
Und dem technischen und inhaltlichen Produzenten unseres Formats, Tariq Abunay.
Ja, schönen guten Tag und ich freue mich auch, wieder mit dabei zu sein.
Heute haben wir eine besondere Gästin, die sich gleich selber vorstellen wird. Aber bevor wir direkt zur Folge weiterleiten, hat der Tariq noch eine Botschaft für euch.
Ich habe eine Bitte an euch und zwar, das möchte ich koppeln mit einer Antwort auf eine Frage, die wir relativ häufig bekommen. Wir brauchen Rezensionen und Rezensionen sind wichtig, damit wir einfach sichtbarer werden und ihr gebt uns so viel positives Feedback und wenn ihr das auch in Form einer Rezension macht, dann würdet ihr uns wirklich sehr, sehr unterstützen.
Wie macht man eine Rezension?
Genau das kommt häufig. Die Frage kommt häufig, gerade bei Spotify. Ich sehe überhaupt gar nicht die Möglichkeit, eine Rezension abzugeben. Das geht erst, wenn man mindestens 2 Minuten einer Folge gehört hat. Wenn man dann nochmal auf die 3 Punkte geht, dann gibt es die Möglichkeit, eine Rezension zu hinterlassen.
Wunderbar erklärt. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Habe ich schön gesagt, ne?
Wunderbar. Und jetzt geht's direkt zur Aufnahme.
Na endlich.
Den Schuss. Mein Name ist Anita Kirner, bin Fachärztin für Allgemeinmedizin in Deutschland, in der Schweiz praktische Ärztin, bin jetzt seit rund 8 Jahren in der Schweiz tätig, war lange Zeit in der Grundversorgung selbstständig in eigener Praxis und bin jetzt seit 2 Jahren ärztliche Leitung von OvivaMed, einem Anbieter für Adipositas-Medizin, aber auch anderen chronischen Erkrankungen, mit anderen metabolischen Erkrankungen und freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, hallo Anita, herzlich willkommen im Adi-Podcast. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Wunderschönes Wetter draußen. Ihr habt hier eine sehr schöne Seeterrasse, die dürfte ich gerade schon genießen. Ich freue mich, dass ich da bin.
Und wir freuen uns, dass du da bist. Du hast es ja gerade gesagt, du bist ärztliche Leiterin von OvivaMed und hattest auch schon so ein bisschen angedeutet, um was es sich bei OvivaMed handelt. Was ist Oviva oder was ist OvivaMed? Kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen?
Genau. Also OvivaMed ist quasi wie ein Spin-off, also die ärztliche Abteilung von Oviva. Oviva ist vielleicht in der Schweiz schon ein Name, weil Oviva ein sehr großer Anbieter ist von Ernährungsberatung, das nun schon seit 10 Jahren und auch Psychotherapie anbietet. OvivaMed ist die ärztlich geführte Einrichtung und wir machen Adipositas und Stoffwechselbehandlung und sind eigentlich ursprünglich vor 2 Jahren, so jung ist OvivaMed, als rein telemedizinisches Angebot angetreten. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine sehr gute Zugänglichkeit mit geringen Wartezeiten in die Adipositas-Behandlung zu haben. Das machen wir multimodal, Ernährungsberatung, Psychotherapie, Sportmedizin und Unterstützung mit den bekannten Medikamenten. Dann gab es da gewisse Änderungen, sodass wir jetzt ein hybrides Angebot sind. Das heißt, ein Teil der Sprechstunde findet vor Ort statt, an einem physischen Standort, wo die Patienten hinkommen. Ein großer Teil der Behandlung ist aber weiterhin telemedizinisch.
Spielt OvivaMed in der Schweiz eine große Rolle, das hast du ja schon gesagt, aber wo, in welchen Ländern gibt es das noch?
Also OvivaMed ist auch für das, dass wir erst seit 2 Jahren die Betriebsbewilligung haben, zuerst in Zürich, dann in Bern, jetzt auch in Basel, ein großes Adipositas-Zentrum. Und Oviva an sich ist ein internationaler Anbieter für Adipositas-Betreuung, stellt in Deutschland sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAs, dort für die Krankheitsbilder Adipositas und Bluthochdruck. Weitere Indikationen wird gerade mit Hochdruck gearbeitet. Und in Großbritannien ist Oviva eigentlich mit der größte Anbieter für Adipositas-Medizin. Dort läuft die Steuerung ja ein bisschen anders über den NHS, da gibt es ja Kontingente. Genau, aber ich denke, europaweit ist Oviva sicherlich der größte Leistungserbringer im Bereich Adipositas.
Wenn du sagst, der größte Leistungsanbieter, wir wissen ja, dass unsere Patientenkollektive sehr gerne im digitalen Raum unterwegs sind. Gleichwohl, und das ist interessant, weil wir in einer unserer vorherigen Folgen mit Selina Steinmann gesprochen haben, der Kommunikationsexpertin von Impuls, der Gesundheitsplattform von Mikro, und die gesagt hat, dass es je nach Altersgruppe unterschiedlich ist, welche Plattform denn wahrgenommen wird und es durchaus auch Patientinnen gibt, die den persönlichen Austausch schätzen. Also über wie viel Patienten als größter Anbieter reden wir denn da so pro Jahr? Kann man das sagen?
Aber also aktuell hat Oviva zwischen 70 und 80.000 Patienten in Betreuung.
Europaweit,
ja.
Wow. Und das heißt in Betreuung, also in regelmäßigen Terminen, die überwiegend virtuell wahrgenommen werden mit einem eurer Fachleute.
Genau. Also die digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland, also es sind unterschiedliche Produkte, nenne ich es jetzt mal ein bisschen technisch. In Deutschland sind es die DIGAs. Das heißt, dort gibt es eine App, die wird vom Arzt verschrieben. Das heißt, die wird auch von den gesetzlichen Krankenversicherern bezahlt.
Dort, das ist die Oviva-App.
Die Oviva-App, genau. Okay. Mhm. Dort werden zum Beispiel Mahlzeiten gelockt und Chatnachrichten geschrieben. Und da sitzen auch wirklich Menschen dahinter. Also wenn die Antwort kommt, dann schreibt ihr da ein Coach. Also in Deutschland ist es die Diätassistentin oder die Diätassistentin oder Ernährungswissenschaftlerin. In Großbritannien ist es so, dass es unterschiedliche Levels gibt. Es gibt unterschiedliche Prescribers. Also da dürfen nicht nur Ärzte das Medikament verschreiben, sondern auch Apotheker und Nurses. Und auch dort der Austausch gibt schon einen gewissen AI-Anteil. Also antwortet, gewisse Standardaufgaben wird von der künstlichen Intelligenz übernommen. Aber natürlich sitzen da auch Menschen dahinter. Das heißt, dort ist auch der direkte persönliche Kontakt.
Als Laie muss ich sagen, Telemedizin, als ich mich jetzt das erste Mal anlässlich des Gesprächs darauf vorbereitet habe, für mich bedeutet Telemedizin ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, Two and a Half Men, die Serie. Und Charlie Harper geht ja immer zum Apotheker und dann wird per Skype ein Inder dazugeschaltet, ein Arzt aus Indien, und der jagt dann ein Rezept durchs Fax und dann kann er wieder seine Drogen da kaufen. Aber so muss man sich das nicht vorstellen, ne?
Nee, so.
Ist ja ein paar Tage her, du in Hafen.
Ja, wir stellen vor allen Dingen fest, dass Vorbereitung auf einen Adi-Podcast für Tarek bedeutet, er zieht sich eine amerikanische Sitcom rein.
Ja, aber es ist besser als keine Vorbereitung.
Macht ihr das anders?
Also, das finde ich
sehr
inspirierend.
Wir bereiten uns gar nicht vor.
Tarek, das finde ich sehr inspirierend. Ich müsste da, glaube ich, noch mehr Research dazu betreiben. Vielleicht kommen mir dann auch noch gute Ideen. Nee, also wir sehen unsere Patienten und wir sehen unsere Patienten entweder am Bildschirm, zum Beispiel Nebenwirkungen zu besprechen, alle die Dinge, die wirklich gut gehen und die für einen Patienten auch wirklich eine Entlastung bedeuten. Also deswegen muss keiner irgendwie einen halben Tag Urlaub nehmen, wenn er einen Arzttermin hat. Das geht wirklich zum großen Teil während der Arbeitszeit, dass man kurz rausgeht und am Handy quasi eine direkte Konsultation hat. Und für die Erfolgskontrollen kommen die Patienten zu uns in die Praxis, in eine unserer Standorte. Und dort werden dann alle Diagnostik so gemacht, wie es halt üblich ist, wie es bei euch auch ist.
Wie läuft das tatsächlich praktisch ab? Ich bin jetzt Adipositas-Betroffener und hab von euch gehört.
Jetzt erzählt er gleich wieder von seinem hohen Geburtsgewicht.
Und habe von euch gehört.
5 Kilo.
Und habe die Oviva-App jetzt runtergeladen. Ist das der erste Schritt oder muss ich zu meinem Hausarzt und der der verschreibt die App, habe ich das richtig verstanden? Oder gibt einen Link? Oder wie läuft das genau ab? Erzähl mal.
Also so wäre das in Deutschland, wo wir jetzt wirklich dieses Produkt, diese reine App haben und also das digitale Gesundheitsanwendung.
Da, und das war meine zweite Frage, diesen Begriff der digitalen Gesundheitsanwendung, DIGA, kenne ich persönlich nicht. Mhm. Ich bin jetzt seit 6 oder 7 Jahren in der Schweiz. Was ist eine DIGA?
Also in der Schweiz gibt es jetzt die erste, da lautet die Abkürzung DGA, das ist keine DIGA, sondern die DGA, wurde jetzt die erste DGA ab 1. Juli auf die MIGA-Liste genommen tatsächlich für Psychotherapie.
MIGA-Liste?
Miguel. Die Mittelstands- und Gegenliste, also wo man zum Beispiel ein Inhalationsgerät, also das ist die Ziffer, wo man ein Inhalationsgerät bekommt oder eine VAC-Therapie als Chirurgen.
Ja.
Sagt euch vielleicht mehr.
Ja,
was der Felix Schneuli erzählt hatte, diese unterschiedlichen Listen.
Genau, wo da kann die Krankenkasse direkt den Preis mitbestimmen.
Ja.
Und da geht man zu seinem Hausarzt, also in der Schweiz bei dieser Psychotherapie DGA muss man tatsächlich zum Psychiater, die darf nur der Psychiater verschreiben. In Deutschland verordnet das der Hausarzt. Entweder sagt der Hausarzt zu dir, Mensch Andreas, dein Gewicht, wir sollten was tun. Ich verschreibe dir das mal, das aktiviere den Link, dann bekommst du eine App. Oder du gehst selber zum Hausarzt und sagst, ich habe von dem Angebot gehört, ich möchte das gern machen. Und dann registriert man sich in der App, so wie man es auch zum Beispiel aus, was fällt mir denn jetzt gerade ein, eine Bewegungs-App, die man sich runterlädt und zum Beispiel mit seiner Sportuhr verlinkt, gibt seine Daten ein und dann findet es praktisch so statt, dass man zum Beispiel jetzt startet mir Mittagessen, ich fotografiere mein Mittagessen und das mache ich mit allen Mahlzeiten, die ich zu mir nehme. Und dann bekomme ich da personalisierte Auswertungen, eine personalisierte Informationen, was man besser machen könnte oder was auch gut funktionieren würde.
Ganz kurze Zwischenfrage, da sitzt also jemand in eurem Team, der schaut sich die Fotos quasi an und analysiert dann den Gehalt an Makronährstoffen, nehme ich mal an, und stellt fest, wie viel Kohlenhydrate, Fette und Proteine und gibt dann entsprechende Rückmeldung.
Genau, also es ist so, jetzt bleiben wir mal in der Schweiz, da kann ich es besser erklären. Da funktioniert es genau so, also die Mikro- und Makronährstoffe werden tatsächlich von der künstlichen Intelligenz ausgewertet. Da gibt es dann einen Ernährungskompass, der es einfach schön verbildlicht, wo stehe ich denn gerade zum Beispiel mit den Proteinen, mit den Kohlenhydraten, aber auch mit Vitamin B12, B6 und so weiter. Und dann gibt's fixe Termine, wo man den Patienten sieht und sagt, hey, wir es uns gemeinsam an, das und das, mir ist aufgefallen, morgens ist der Proteinanteil zu niedrig und deswegen kommt es dann am Nachmittag zu vermehrten Hunger, zum Abfallen vom Blutzuckerspiegel. Lass uns doch mal das oder das probieren. Gleichzeitig gibt's auch die Möglichkeit, dass der Patient immer eine Chat-Nachricht schreibt und innerhalb von 48 Stunden, das ist unser Zeitlimit, wird die beantwortet. Wir versuchen dann natürlich auch besser zu sein und noch schneller die Antwort zu bekommen.
Das heißt, der erste Kontakt über die App, die dann über den Hausarzt verschrieben wurde, ist: Ich fotografiere erstmal so mein Essen und mache so Lifestyle-Dokumentation und komme dann darüber in Kontakt mit Fachpersonal.
Ja.
Oder ist es tatsächlich so, dass ich, keine Ahnung, über die App, die ich persönlich nicht kenne, tatsächlich eine Konsultation mit einem Arzt erfragen oder anfordern kann?
Also das mit der App, das werden wir morgen gleich ändern. Werde ich euch morgen gleich freischalten. Das ist ganz spannend. Das ist auch so, das tut einem auch ganz gut, mal so einen Feedback-Mechanismus zu bekommen, weil ich wundere mich selber immer, was ich manchmal so über den Tag esse, was ich gar nicht realisiere. Es gibt wie zwei Wege. Also der eine Weg ist die klassische Ernährungsberatung in der Schweiz. Kriegt man die App und dann stellt man irgendwann fest, man kommt irgendwie nicht weiter. Und dann gibt's nach Absprache mit dem, also logischerweise immer nach Gespräch mit dem Patient und Absprache mit dem Hausarzt dann die Überweisung zu uns in die multimodale Therapie. Die App-Betreuung bleibt aber weiter. Wir docken einfach unser Angebot quasi an die Therapie an. Wir versuchen dem Patient das zu geben, was er tatsächlich braucht. Und man kann aber auch ganz klar klassisch gleich von Anfang an zu uns in die ärztliche Betreuung zugewiesen.
Also das ist quasi Oviva Med als Modul, das auf die Oviva App drauf gedockt ist.
Genau.
Mhm.
Genau. Aber zuerst wird der Patient wahrscheinlich ein paar Fragen zu sich beantworten, oder? Bevor es losgeht.
Ja, genau. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir ein gutes Bild bekommen. Also da gibt's ganz viele Fragebögen, aber wir zwingen niemanden, das auszufüllen. Und da haben wir auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, gerade wenn es so ein bisschen ins Eingemachte geht. Also weil wir wissen ja, Adipositas ist eine Erkrankung, die hat viele Facetten, viele Faktoren. Einer davon oder ein Bereich davon ist immer auch die psychische Gesundheit. Und da kommen dann schon auch Fragen von unserer Seite, die einem manchmal erstmal unangenehm sein können. Und ich mache das alles immer auch durch als ärztliche Leitung. Also ich versetze mich auch immer in Patientensicht und manchmal denke ich schon, ganz schön harte Kost, was wir die Patienten so fragen. Also auch so Fragen zur Suizidalität oder zu Angstthematiken oder sonst oder Missbrauch.
Suchterkrankungen.
Ganz arg, Suchterkrankungen. Aber auch sonstige Störungen, Psychosen, Schizophrenie, Bipolarität, Essstörungen. Wer redet da gern drüber?
Okay.
Und also wir fragen das vorher im Anamnesebogen ab. Und wenn wir merken, da kommt nicht so viel, dann natürlich im ärztlichen Gespräch. Und wenn wir merken, wir kommen immer noch nicht gut weiter im Sinne des Patienten, dann versuchen wir auch relativ schnell die Psychotherapie mit ins Boot zu holen.
Also das finde ich ja super interessant. Aus verschiedenen Überlegungen heraus, weil offensichtlich ist es ja so, je mehr Datenrückmeldungen der Patient oder die Patientin euch gibt, zur Ernährung, zu Bewegungsverhalten, zum Gewichtsverlauf auch, desto mehr könnt ihr ihm ja helfen, weil je mehr Daten ihr habt, desto verlässlicher sind auch die Schlussfolgerungen, die ihr aufgrund dieser Daten dann zieht, oder? Und ich nehme an, dass das jederzeit möglich ist, für den Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit Informationen über die App hochzuladen, die dann als Grundlage für ein ohnehin irgendwann stattfindendes persönliches Gespräch dienen. Kann der oder kann die Patientin denn auch kurzfristig ein Gespräch initiieren? Ich nehme an, dass gerade in dem Bereich der psychologischen Erkrankungen das ja beim Stichwort Suizidalität sehr wichtig sein kann, dass man da auch akut und sehr kurzfristig notfallmäßig quasi virtuell eingreifen kann. Und wo sind die Grenzen? Oder? Wann sind die Grenzen der Virtualität erreicht und wann heißt es, ey, aber jetzt ins Zentrum?
Genau. Also ich glaube, eine große Stärke von OvivaMed in der Schweiz ist tatsächlich, dass wir eine sehr gute Zugänglichkeit haben, also dass wir sehr niederschwellig erreichbar sind. So, also wir bieten zum Beispiel jeden Werktag, also von Montag bis Freitag morgens von 8 bis 9 eine ärztliche Telefonsprechstunde an. Da braucht man keinen Termin, kann man einfach anrufen. Und wichtig, jeder, der anruft, wird auch quasi angenommen. Manchmal vielleicht, wenn gerade zu viel Betrieb ist, dann gibt es einen Hinweis, sie werden zurückgerufen, aber wir nehmen jeden dran. Und ich glaube, das ist schon mal extrem wertvoll, dass der Patient selber wählen kann, jetzt geht's mir nicht gut, jetzt würde ich gerne einen Arzt sprechen. Und wir haben jeden Tag gewisse Blöcke bei uns in der Agenda blockiert, wo der Patient selber hat einen Link, sich eine Kurzkonsultation, also so einen 15-Minuten-Termin buchen kann. Einfach, dass man die Hemmschwelle wegbekommt, dass man sich einfach melden kann, wenn man merkt, okay, das ist ein Thema, das können wir A, nicht in 15 Minuten klären und B, nicht telemedizinisch, dann finden wir immer Platz, aber das ist uns tatsächlich wichtig. Und die Grenzen sind gerade Notfallsituationen. Also Suizidalität ist immer, das versuchen wir natürlich frühzeitig abzufangen, dass es gar nicht zum Notfall kommt. Deswegen auch so unsere Einschätzungen, unsere Fragebögen, unser Kontakt und starke bis stärkste Nebenwirkungen, also wenn es Richtung Schmerzgrad 10 geht, dann sind wir in der Telemedizin auch machtlos quasi. Man weiß aber aus guten Studien international, dass man rund 90% der Anfragen von Patienten, die vermeintlich ein Notfall sind, auch telemedizinisch lösen kann und damit auch quasi diese Überlastung der Notfälle, der Notaufnahmen quasi verhindern kann. Also tatsächlich, und das deckt sich auch bei uns, rund 90% der Anfragen können wir wirklich telemedizinisch lösen.
Wie viel Prozent der täglichen Arbeitszeit einer Ärztin, eines Arztes bei OvivaMed ist telemedizinisch und analog face-to-face? Mhm.
Wir lassen tatsächlich unseren Ärzten relativ viel Freiraum. Das dürfen die selber bestimmen. Wir versuchen es eigentlich nicht zu mischen. Also wenn jemand vor Ort in der Praxis ist, dann versuchen wir, dass der Arzt sich komplett auf die Patienten vor Ort konzentrieren kann. Manche Ärzte mögen das aber, wenn ihre Sprechstunde so gemischt ist. Wir haben im ersten Jahr haben wir 3 Vor-Ort-Termine und zum Beispiel 5 telemedizinische Termine. Und nachher hält es, also pro Patient, und nachher hält sich's die Waage, es sei denn, der Patient hat ein Problem und möchte gern einen ungeplanten Termin quasi.
Ja, also 8 Termine pro Patient.
Im ersten Behandlungsjahr.
Pro Jahr, die von der Krankenversicherung bezahlt werden, oder?
Ja.
Genau, okay.
Genau, wir haben es ein bisschen anders als andere Adipositas-Zentren, was ich gut verstehen kann. Also universitäre Ambulanzen zum Beispiel, die haben einfach nicht so viel Kapazität. Wird der Patient gesehen und dann erhält er gleich die Medikation für 5 bis 6 Monate. Wir sehen gerade während der Aufdosierungsphase die Patienten, also unser Credo ist, während der Aufdosierungsphase wird der Patient einmal pro Monat von einer Fachperson, Arzt oder Ernährungsberatung gesehen.
Bei der Aufdosierungsphase sprechen wir von den klassischen GLP-1-Rezeptor-Analoga zur Behandlung der Adipositas.
Genau, also ja. Wir reden von Wegovy und Mounjaro tatsächlich.
Ja, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen das natürlich, entweder aus eigener Anwendung oder über die zahlreichen Podcast-Folgen, die wir über die Medikation schon gemacht haben. Und die, die es nicht kennen, diese Medikamente muss man eben langsam in der Dosierung steigern, um die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten und auch zu schauen, ob Effektivität vorhanden ist. Und da ist eine intensive Betreuung, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, Anita, eher die Ausnahme. Das ist ja in der Tat für ein normales Spital oder ein Krankenhaus in Deutschland gar nicht umsetzbar.
Nee, das ist nicht leistbar normalerweise. Und da haben wir den Vorteil eben, dass wir es mischen können und dass wir den hybriden Ansatz haben. Dann ist auch die, sage ich mal, Bereitschaft auch von Patientenseite natürlich viel größer, wenn man einen Termin telemedizinisch machen kann, wenn man weiß, okay, das geht jetzt 15 Minuten und ich kann das kurz besprechen, deutlich höher. Und was wir auch aus Daten wissen, also wir haben eine deutlich höhere Adhärenz zur Therapie, also nicht nur zum Medikament, sondern auch zur Ernährungsberatung, Psychotherapie, Sportmedizin, durch das, dass wir das anbieten können. Und das ist ja das Wichtigste bei der Therapie, weil dieses On-Off, mal Medikament nehmen, mal wieder nicht, das ist nicht gut. Das wollen wir unbedingt vermeiden.
Mhm. Im Gegenteil, ist ja sogar schädlich. Also gerade die Abnehmspritzen, wenn wir die mal so zusammenfassen, das hatten wir ja auch damals mit dem Wolfgang Langhans besprochen, der uns ja eindrücklich erklärt hat, dass dieses Jojo-Ying mit den Spritzen langfristig kontraproduktiv ist und die Body Composition, also die Körperzusammensetzung, negativ beeinflusst, hin zum Mangel an Muskelmasse, das wir als Sarkopenie bezeichnen, und mehr Fettgewebe, was dann metabolisch wieder deutlich schlechter ist und letztendlich ja das eigentlich zu behandelnde Krankheitsbild der Adipositas eher noch verstärkt oder erzeugt.
Ich würde gerne den Weg von dem Patienten in der App nochmal aufnehmen. Also der registriert sich, dann beantwortet er, wenn er möchte, Fragen. Er fotografiert sein Essen. Und wie lange dauert es denn, bis er von der App das erste Mal Feedback bekommt? Denn ich glaube, die App, die lebt ja, oder die Akzeptanz der App wird ja von Feedback leben. Wenn man in ein schwarzes Loch irgendwie alle Daten einfach nur reinmacht und du hörst von uns, wird es ja schwierig, oder?
Genau, also die App gibt dir sofort Feedback. Du machst ein Foto, dann kriegst du sofort eine Rückmeldung. Also manchmal, wenn das Essen undefinierbar auf dem Teller liegt, dann wird es vielleicht schwieriger, dann kommt die Rückfrage: Ich habe das und das erkannt.
Was isst du da?
Ja, genau. Ich habe das und das erkannt. Stimmt das? Oder ist es Grießbrei oder ist es Milchreis?
Das ist wie in der Yasio-App. Da habe ich mal einen super gesunden Gemüseteller fotografiert. Und Yasio hat daraus eine Schwarzwälder Kirschtorte, ja, mit 1200 Kalorien gemacht.
Also ich hoffe, dass das bei unserer Intervention nicht so sein wird. Aber ja, also genau. Und ansonsten bekommst du gleich quasi die Rückmeldungs- so und so viel Protein, also die Makro- und Mikronährstoffe. Dann gibt's auch immer wieder die sogenannten Nudges, also so Anstupser. Trink doch mal, oder heute fehlt dir noch
Also Gamification im Grunde genommen spielt eine Rolle und das, was ich fotografiere, wenn jetzt eure App sagt zum Beispiel, das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte und in Wirklichkeit war es eine Selleriestange, übertrieben gesprochen, dann kann ich das auch manuell korrigieren. Ja,
genau.
Okay,
super. Genau.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns ja tatsächlich auch mal wissenschaftlich beschäftigt haben. Wir haben mal so eine Food Recognition App, haben wir mal versucht zu validieren mit dem Standard, das wäre dann ja diverse Wasserverdünnungsmethoden, mit der man dann Rückschlüsse auf die Körperzusammensetzung schließen kann. Also man muss schon, finde ich, auch darauf hinweisen, wie du das ja auch andeutest, dass das ein Instrument ist, was hilft, grobe Richtungen in der Ernährung festzustellen. Aber einer strengen wissenschaftlichen Validierung hält so ein Instrument langfristig wahrscheinlich nicht stand. Aber das muss es ja auch gar nicht.
Ja, das handgeschriebene Ernährungsprotokoll macht es auch nicht, weil ich sehe auch nicht, wenn du mir ein schriftliches Protokoll gibst, hat der Marco jetzt, hat er gecheatet?
Und immer.
Und das war kein Proteinriegel, sondern das war ein Schokoriegel oder ein Mars.
Aber du hast es doch gesehen.
Ich habe kritisch geschaut, genau. Genau, also du hast schon recht. Also wer von uns wiegt wirklich sein Essen ab? Und natürlich, also da sind immer Datenbanken hinterlegt, da sind auch Produktinformationen von einzelnen Produkten hinterlegt. Aber selbst wenn wir da jetzt eine Varianz von, also eine Abweichung von 5 oder 10% hätten, ist das immer noch besser als nichts. Also deutlich. Und mir ist vorher so ich weiß nicht mehr, über was wir gesprochen haben, eins in den Sinn gekommen. Wichtig ist ja, bei jedem Biofeedback-Mechanismus Muster zu erkennen. Also du wirst jetzt erstmal sagen, ja klar, weiß ich, was ich esse und ich kann das doch gut einschätzen und ich bin doch Arzt. Ich muss gestehen, ich bin es mir nicht immer bewusst, was ich den ganzen Tag neben dem Arbeiten beim Arztberichte schreiben oder irgendwie esse. Das heißt, das ist ein Biofeedback-Mechanismus, der extrem hilfreich ist und das ist wirklich ein sehr valides Instrument, warum die Patienten bei uns in der Therapie bleiben. Und das ist absolut richtig, was wir gesagt haben. Also das wird bei uns auch ganz klar thematisiert, wenn ein Patient von vornherein sagt, oh, 3 Jahre oder noch länger die Therapie machen, das möchte ich eher nicht. Dann muss man ganz klar sagen, dann lassen Sie es lieber. Dann sind Sie jetzt gesünder, als wenn wir dieses On und Off haben. Und Sie kommen nachher eigentlich kranker aus der Therapie raus, als Sie reingegangen sind. Und bei allem, wie die Medikamente gehypt werden, das sind einfach Medikamente mit Wirkung und Nebenwirkung. Und Adipositas ist eine chronische Erkrankung und bedarf einer lebenslangen Betreuung.
Also finde ich ganz wichtig, A, zum Muster erkennen ist es wahrscheinlich das Beste, was wir haben, aber eben auch nur zum Muster erkennen. Und das reicht ja vollkommen, diese Fotos, oder? Also wir sind uns da einig. Und ich weiß natürlich ganz genau, wie viel ich was wann esse, weil mir mein werter Kollege, der Herr Thalheimer, mit dem ich ja mehr Zeit verbringe als mit meiner Ehefrau, regelmäßig Rückmeldung gibt, was ich da in mich reinstopfe.
Und das Gute ist, Marco, also wenn ich dir morgen die App freischalte, dann weiß ich es auch.
Ja, genau.
Ich bin dann wahrscheinlich, mal gucken, ob ich da eure Adhärenzdaten nach unten korrigiere. Aber ich würde gerne noch ein paar Dinge mehr über dieses App-Konstrukt verstehen. Wenn du sagst, es gibt gute Daten, die belegen, dass die Adhärenz besser ist, gibt es denn auch Daten, die einen telemedizinischen Ansatz mit der herkömmlichen Behandlungsmethode hinsichtlich des Therapieerfolges vergleichen? Also wenn das der Therapieerfolg, sagen wir mal, Surrogatmarker wäre Gewichtsverlust beispielsweise oder Lebensqualität oder Insulinbedarf bei Diabetikern, ist das schon mal verglichen worden? Das eine hatte Endpoints definiert, um diese beiden Ansätze miteinander zu vergleichen, weil ich denke, dass es aus gesundheitsökonomischer Sicht hoch sinnvoll ist, die Notfallstation zu entlasten und viel mehr Telemedizin anzubieten. Also es gäbe ja ein entsprechend großes öffentliches Interesse an diesen Daten. Und gibt es sowas wie Rückmeldungen von den Patienten? Also Stichwort Prompts. Das haben wir ja auch neulich miteinander besprochen. Also gibt's noch mehr Fleisch am Knochen, das uns hilft, diesen Weg also weiterzugehen, von dem ich persönlich fest überzeugt bin.
Lass uns kurz erklären, was PROMs sind. PROMs ist eine Abkürzung für Patient Reported Outcome Measures und ist ein klassisches Instrument in der Versorgungsforschung. Wir verweisen da mal noch auf unsere Folge mit Felix Schnöli. Und da haben wir ja über die Notwendigkeit der breiten Versorgungsforschung gesprochen, gerade im Kontext mit Adipositas. Aber das nur als kleiner Input. Und jetzt darfst du gerne die Frage von Marco beantworten, wenn du noch weißt, was er gefragt hat. Sorry für die Interruption.
Also wir machen tatsächlich quasi jedes Quartal Patientenumfragen mit sogenannten PROMs. Und die letzten Ergebnisse habe ich jetzt vom Dezember.
Über die App auch dann?
Also über das Gesamtkonzept.
Ja.
Genau, aber da wurde die App, also 85% der Patienten in der Befragung haben angegeben, dass ihnen die App nachhaltig hilft, in der Therapie zu bleiben. Also am Anfang ist das immer einfacher, oder? Da geht das Gewicht runter, das kennt ihr. Und irgendwann kommt halt so, wie habt ihr es genannt in der letzten Folge, Honeymoon-Phase, wo es halt nicht mehr einfach geht und es ist dann halt auch nicht mehr nur lustig. Das ist bei den Medikamenten das Problem, dann springen viele ab und dort hilft die App, weiter in der Therapie zu bleiben.
Und gibt es diese Daten auch jenseits der subjektiven Wahrnehmung des Patienten, also gemessen irgendwelche objektiven Endpunkte?
Also wir werden im Herbst die ersten offiziellen Daten publizieren. Wir sind jetzt gerade im Daten sammeln und auswerten. Es gibt, sagen wir mal so, es gibt Aussagen von den Herstellern der Medikamente, die ihre eigenen Umfragen haben und wissen, so sieht die Adhärenz oder die Adhärenz, also zur Therapie und zum Medikament im ersten Jahr aus.
Und die ist ja schlecht. Also das muss man sagen, das ist ja publiziert. Wie viel Prozent der Patienten hören nach einem Jahr auf? 80%?
Also ist es so, dass 70% der Patienten die Medikamente im ersten Jahr nicht mehr so nehmen, wie sie sie nehmen sollen. Ob sie sie gar nicht nehmen, das weiß ich auch nicht. Und am Ende des zweiten Jahres sind es gute 40%. Die Therapie abgebrochen haben. Das sind aber keine telemedizinischen Ansätze und ein kleiner Confounder noch, das sind Daten der GLP-1-Rezeptor-Analoga in Typ-2-Diabetikern. Also es sind Patienten, die es zur Behandlung ihrer Blutzuckersituation genommen haben und nicht Patienten zur Behandlung des Übergewichts. Die Daten kenne ich nicht.
Also die Adhärenz, die habt ihr jetzt gemessen oder messt
genau,
ihr die
also
als
wir haben jetzt
Endpunkt?
Erst, genau, wir sind jetzt... Also wir hatten ein Problem, wir haben ja quasi diesen Bruch seit Juni 25, wir unser Konzept von reiner Telemedizin auf einen hybriden Ansatz, also Telemedizin und Vorortmedizin umgestellt. Und dann gab es natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich auch, eine Zeit lang ziemliche Probleme mit den Versicherern, weil auch auf Versicherungsseite Unklarheiten waren, was gilt denn jetzt? Und seit 1.12. ist es jetzt klar geregelt in der Limitatio. Das heißt, für jedes Medikament gibt es quasi Beschränkungen, die schriftlich niedergelegt sind. Deswegen sind unsere Daten vom letzten Jahr so ein bisschen heterogen, würde ich sagen. Jetzt so das Kollektiv, sagen wir mal, seit September 25, da haben wir zum zweiten Meilenstein, das ist mit Monat 10, haben wir 85% der Patienten sind in der Therapie und nehmen das Medikament so, wie sie es nehmen sollen. Und 80% unserer Patienten, zweiten Meilenstein, also das sind ja auch diese Gewichtsziele hinterlegt, die gefordert sind. Wir haben im Durchschnitt 16.5% Gewichtsreduktion zum Therapiemonat 10.
Nach 10 Monaten, genau. Zweiter Meilenstein.
Genau, zweiter Meilenstein. Da bin ich, ich mag diese Zahlen nicht so gern. Weder bei uns intern und ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ob ich es sagen soll, weil das ist halt nur die Hälfte der Wahrheit. Wenn man nur Gewicht als harten Endpunkt nimmt, sagt das noch nichts aus, wie gesund sind die Patienten. Und wir sehen die Patienten auch so regelmäßig, natürlich wegen den Nebenwirkungen. Das ist der Hauptgrund, warum jemand aus der Therapie rausfällt. Aber vor allem auch, dass der Gewichtsverlust einfach geplant und gleichmäßig vor sich geht. Also das sehen wir gar nicht gern, solche Geschichten nach 4 Wochen, irgendwie 8 Kilo Gewichtsverlust. Da greifen wir ein und reduzieren das Medikament auch und verwenden viel Zeit drauf, dem Patienten zu erklären, der jetzt eigentlich ganz stolz kommt und sagt, boah, ich habe 8 Kilo abgenommen, zu sagen, ja, das freut uns sehr. Jetzt machen wir trotzdem ein bisschen langsamer. Da verwenden wir tatsächlich sehr viel Zeit auch in Gesundheitsbildung.
Das ist ein sehr differenzierter Ansatz.
Kennen wir ja auch aus der Chirurgie, muss man sagen. Also bei uns läuten ja auch Alarmglocken, wenn Patienten innerhalb von kurzer Zeit zu viel Gewicht abnehmen. Mhm. Und wenn man dann immer kritisch nachfragt, ist man immer ganz erstaunt, was man da findet, weil viele Patienten dazu neigen, Dinge, die auch für sie objektiv nicht in Ordnung sind, Schwierigkeiten beim Essen, Schwierigkeiten bei der Zunahme von festen Mahlzeiten, eigentlich zu tolerieren, weil sie es gegen den erzielten Gewichtsverlust aufwiegen und sich denken, naja, solange ich ja Gewicht abnehme, passt es und solange ertrage ich das mal. Wenn dann aber das Gewicht einen Tiefpunkt erreicht hat oder selbst die Patienten anfangen, sich Sorgen zu machen, dann kommen sie dann doch plötzlich und dann ist halt manchmal auch schon zu spät.
Zu spät, gell?
Also der Gewichtsverlust muss organisch in irgendeiner Form sinnvoll vonstatten gehen, ja.
Aber ich glaube, dieses Beispiel verdeutlicht natürlich auch, welche Vorteile so ein hybrider Ansatz haben kann. Ne, wenn ihr bekommt Feedback vom Patienten, der Patient bekommt Feedback von euch, ihr könnt die Dosis reduzieren.
Und auch, also vom Sicherheitsaspekt her, wenn ein Patient jetzt loggt zum Beispiel, er hat Nebenwirkungen vom Grad 8 und da hat jeder von uns jetzt ein unterschiedliches Empfinden. Die Männer für eine Frau eine 7 wäre für einen Mann schon eine 10, muss man ehrlich sagen.
Ich weiß nicht, was ich meine. Keine Ahnung.
Grad 7.
Ja, also von 1 bis 10, wenn 10 eine Geburt wäre, schlimmste vorstellbare Schmerzen und Grad 1 ist, mich hat es gerade an der Wange gejuckt. Also
das ist so gut wie 10 für uns Männer.
Also Männerschnupfen.
Männerschnupfen. Nein, aber im Ernst, also wenn jemand jetzt loggt, hat Bauchschmerzen Grad 8 oder...
Da guckst du aufs Geschlecht des Eingeloggten und sagst, er ist ein Typ.
Also das ist eben der Vorteil dieser App, das löst bei uns Ärzten sofort in Sicherheitsreport aus, also wir bekommen eine Nachricht und dann wird dieser Patient direkt kontaktiert und wir versuchen da so einen geschlossenen Lauf zu machen, dass alle Behandlungsebenen quasi sensibilisiert sind und dass wir dort einfach direkt eingreifen können.
Wie sieht denn das praktisch bei euch aus? Also wenn ich mir jetzt überlege, das finde ich ja noch ganz gut telemedizinisch. Also wie ist denn das arbeitszeitenmäßig geregelt? Also so eine Schmerzreport, der kann ja auch gerne mal abends um 9:30 am Heiligabend kommen. Also habt ihr einen klassischen Dienst, eine Dienstregelung oder kriegt jeder von seinen betroffenen und betreuenden Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit auch ein Alert, wenn es nötig ist?
Nee, tatsächlich. So toll ist es dann doch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Wir sagen den Patienten, wir haben klassische Zeiten. Irgendjemand arbeitet dann, wie es bei den Ärzten ist, halt doch am Wochenende und abends. Das heißt, manchmal, wenn der Patient Glück hat, kriegt er dann doch noch abends einen Anruf. Aber wir haben klassische Praxisöffnungszeiten und innerhalb von den Zeiten reagieren wir, versuchen aber auch, und das war ganz gut, das hat sich gelohnt, über Weihnachten eine große, sagen wir mal, Präsenz zu zeigen. Auch über Ostern werden wir das tun, weil wir... Ich meine, wir sind alle in dem Bereich, die Patienten kriegen Nebenwirkungen, wenn sie falsch essen. Und wann findet es statt?
Ja, und auch emotional ist das ja eine Zeit, wo eine, sag ich mal, eine Patientengruppe, in der psychotherapeutische Komorbiditäten ja doch auch eine große Rolle spielen, vielleicht noch eher eine intensivere Betreuung brauchen als zu anderen Jahreszeiten.
Das ist so, ja.
Anita, aus dem, was du so erzählt hast jetzt die letzten Minuten, habe ich rausgehört, dass ein Schwerpunkt eurer Tätigkeit die medikamentöse Therapie der Adipositas ist.
Ja.
Es ist ja immer mal wieder hier im Podcast Thema, dass wir, und das versuchen wir auch immer so ein bisschen edukativ weiterzugeben, diese ganzen Lifestyle-Modifikationen wie gesundes Ernähren und mehr Bewegung, alle Dinge, die wichtig sind, aber eben von uns nicht betrachtet werden als eine Therapie, sondern rein präventive Maßnahmen. Und insofern ist für uns dieser Ansatz, dass wenn du von Therapie sprichst, eigentlich ja fast synonym die medikamentöse Therapie meinst, nachvollziehbar und richtig. Audiokommentar, du schüttelst aber den Kopf.
Genau.
Audiokommentar, heftiges Kopf.
Genau, man hört es nicht. Das verstehe ich und mit dem Ansatz kommen auch viele Patienten, dass sie sagen, ja, ich will jetzt halt das Medikament und der Rest ist mir egal, aber so funktionieren wir nicht und ich glaube, das so funktioniert auch keiner von uns Ärzten. Die Frage ist immer nur die Umsetzung, aber bei uns ist es fester Bestandteil. Das heißt, es gibt, also Ernährungsberatung ist Pflicht.
Läuft über das Oviva-Universum dann?
Genau, läuft über das Oviva-Universum und da ist die App, aber auch stehen richtige Menschen dahinter.
Ja.
Wir machen wirklich ein gutes Screening, wer von einer Verhaltenstherapie, von einer Psychotherapie profitiert. Natürlich immer im Rahmen der Indikation. Es gibt Indikationen für Psychotherapie, aber da machen wir ein gutes Screening und machen auch immer wieder diese Evaluation, weil gerade am Anfang ist man vielleicht nicht bereit. Und wir machen es eigentlich zum Bestandteil einer jeden Therapie, dass jeder einmal sportmedizinisch gesehen wird, weil ich meine, die Bandbreite an Patienten ist groß. Es gibt Patienten, die haben Knieprobleme, Hüftprobleme, sind vielleicht Zustand nach Herzinfarkt oder andere Komorbiditäten, Lungenerkrankungen. Da hilft's nicht, wenn ich ein Infoblatt rausgebe und sage so, jetzt jeden Tag 7000 Schritte, 45 Minuten schnell gehen. Da kommen wir nicht weiter. Und also Medikamente sind ein Teil, das ist ein wichtiger Teil. In der Erwartungshaltung kommen die Patienten, aber der andere Teil ist mindestens genauso wichtig. Das liegt einfach in unseren Genen. Das sind wir Menschen.
Ja, Audiokommentar, ich würde jetzt gerne mit dem Kopf schütteln. Nein, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, ich weiß auch, was der Andi gemeint hat. Ich glaube, dass was wir als Prävention labeln mit Diät und Sport, soll eigentlich dem Rechnung tragen, dass sie als alleinstehende Therapiemaßnahmen ungeeignet sind. Die Daten gibt's. Also es ist fast nicht möglich, als Patient mit Adipositas dauerhaft sein Gewicht zu reduzieren durch eine alleinige Lifestyle-Modifikation durch Diät und Sport. Das heißt nicht, dass sie nutzlos sind. Im Gegenteil, sie sind ganz wichtig im Kontext von Therapien, wie zum Beispiel medikamentösen Therapie oder der chirurgischen Therapie letztendlich auch, nur allein für sich genommen, glaube ich, sind sie nutzlos. Und ich benutze bewusst das Wort nutzlos, weil das einfach die Datenlage ist und eben auch das Teil der Destigmatisierungskampagne, der wir uns verschrieben haben, letztendlich sind, nämlich, dass es da draußen immer noch gängige Meinung ist, dass Diät und Sport alleine das Problem lösen könnten, wenn man es nur konsequent umsetzt. Und das ist ja falsch.
Also unbedingt, das unterschreibe ich sofort. Also ich meine, es gibt hormonelle Gründe und da gibt es viele Hormonschienen, wo wir wissen, allein mit einer Umstellung vom Essen ist es nicht getan. Was mir wichtig ist zu sagen, allein das Medikament verhindert sehr wahrscheinlich, das wissen wir noch nicht und wahrscheinlich geht jetzt überall bei den Herstellern die Alarmglocken los, wenn ich das sage.
Grüße gehen raus.
Aber ich stelle jetzt mal die gewagte These auf, allein die medikamentöse Behandlung verhindert auch keine Gebrechlichkeit oder kein im Alter. Zu der Therapie braucht es einfach genügend Proteinaufnahme. Der Körper muss bewegt werden, weil das sind wir. Wir Menschen sind einfach Bewegungstiere. Und es geht mir nicht darum, dass man 10 Kilometer joggt, gar nicht, sondern es geht darum, dass gewisse Reflexbahnen trainiert werden, um Stürze in 20 Jahren zu verhindern.
Ich vollkommen recht. Also das Beispiel, was wir da gerne mal verwenden, ist zum Beispiel das Rauchen und Lungenkrebs, oder? Also wenn man bereits Lungenkrebs hat, hilft die Nikotinabstinenz auch nichts mehr gegen den Krebs. Da braucht's stärkere Therapien, Chemotherapie, Operation, Bestrahlung, was weiß ich, was es da gibt. Nur wenn der Krebs aktiv und gut behandelt ist oder unter Kontrolle ist, dann macht es natürlich wenig Sinn, weiter zu rauchen. Dann braucht es präventive Maßnahmen. Und genauso braucht es bei der Behandlung der Adipositas, wenn ich das Gewicht oder die Komorbiditäten kontrolliert habe mit Medikamenten oder Operationen, auch weiterhin eine gewisse diätetische Disziplin. Und da ist auch der Begriff Disziplin richtig. Und es braucht auch vermehrte körperliche Tätigkeit, aber nicht im Sinne von, werde jetzt zum Marathonläufer, aber wenn ich nicht auf meine körperliche Bewegung achte, dann ist das letztendlich für einen Adipositas-Betroffenen wie die Entscheidung, sein Medikament nicht zu nehmen, ja, ab einem gewissen Punkt. Es ist ja nicht ein gut gemeinter Lifestyle-Ratschlag, sondern es ist eine medizinische Therapieempfehlung.
Und also auch ganz unabhängig von Adipositas, ich meine, wir haben das Problem, dass wir alle in unserer Gesellschaft halt zu wenig Alltagsbewegung haben. Das geht mir nicht anders. Bin viel am Sitzen, auch ich muss meine Bewegung planen. Völlig richtig. Und Ernährung ist halt einfach mehr als nur Kalorienaufnahme.
Absolut, ja.
Genau.
Ich würde den Fokus mal kurz weg vom Patienten nehmen, hin zum Therapeuten. Mhm. Jetzt hast du in deiner Vorstellung ja gesagt, dass du in Deutschland selbst eine Praxis hattest.
In der Schweiz.
In der Schweiz, mhm. Entschuldigung. Und analogen Patientenkontakt hattest, nehme ich an, oder? Jetzt bist du viel in der Telemedizin tätig. Wie fühlt sich das denn an?
Mhm. Das ist eine spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Also ich mag beides sehr. Ich mag sowohl die Präsenzmedizin, ich mache auch vor Ort in der Praxissprechstunde und ich mag die Telemedizin, einfach weil ich sehe, wie viel, sagen wir mal, kleine Probleme man schnell in der Telemedizin lösen kann. Ich mag das, wenn ich sehe, Patienten haben Fragen und die können beantwortet werden und ich weiß, es geht dann weiter mit der Behandlung. Ich konnte jetzt verhindern, dass der Patient vielleicht nochmal 3, 4, 5 Tage Durchfall hat oder man kann einfach schnell Dinge klären, braucht aber auch wirklich eine gewisse Wachsamkeit. Das ist schon so. Man muss mit einer gewissen Haltung und einem Konzept in der Telemedizin arbeiten, sonst entgehen einem Dinge, sonst übersieht man Dinge.
Ja, das finde ich eine große Herausforderung. Ich habe wenig Erfahrung mit Telemedizin bisher. Und wenn ich so in meine Sprechstunde gucke, ja, wertschätze ich es, in die Augen zu schauen beim Patienten, die Gestik wahrzunehmen, die Körperhaltung, auch wie jemand, angezogen ist, reinkommt, Gangbild, all diese Dinge, die wir ja mit der Telemedizin, so würde ich mal mutmaßen, nicht wahrnehmen. Also es gehen viele visuelle Eindrücke erstmal und auch haptische und auch der Geruch, also alle sensorischen Eindrücke, die wir haben können, fehlen dann. Mhm. Und was ich immer bei Videocalls jetzt rein beruflich bisher immer ein bisschen strange finde, ist, dass wir, wenn wir reden, ja häufig in den Bildschirm gucken, gar nicht in die Kamera. Also es besteht nie so ein richtiger Augen-Augen-Kontakt, wenn man mit dem Gegenüber spricht. Ist das nicht komisch im Arzt-Patienten-Setting? Oder gewöhnt man sich da dran?
Nee, das meine ich mit Haltung, die du haben musst. Ich glaube, du musst dir vorher einfach genau überlegen, was möchte ich diagnostisch aus diesem Gespräch rausholen? Und das musst du dir vornehmen, dass du das auch bekommst. Also ganz wichtig am Anfang ist immer Beziehungsaufbau. Da muss man einfach ein guter Kommunikator sein. Und meine Erfahrung ist, auch über schwierige Themen kann es durchaus hilfreich sein, wenn man sich nicht so nah gegenüber sitzt. Wenn man schwierige Sachen spricht, hilft es. Wenn der Patient in seiner Umgebung alleine ist, dann ist das Adrenalin schon ein bisschen niedriger. Mhm. Das kann ein Türöffner sein.
Das stimmt, ja.
Und zweitens darf man sich auch nicht davor scheuen zu sagen zum Patient, jetzt stehen Sie doch mal auf. Jetzt möchte ich mal gern sehen, wie stehen Sie denn auf einem Bein? Wie geht denn das mit dem Knie? Und stehen Sie mal gern auf das zweite. Und natürlich, es gibt digital affine Patienten, die haben das easy drauf. Andere, da sehe ich mehr die Decke beim Videocall als sonst irgendwas. Da muss man dann schon auch sagen, okay, also das Problem oder das Thema können wir jetzt besprechen, aber das andere Thema, kommen Sie doch mal in die Praxis, dann,
okay.
Dann kann ich Sie auch mal anfassen und spüren.
Ja,
also ich finde das wahnsinnig spannend, weil also A, eure Patientenzahlen ja durchaus dafür sprechen, dass es da ein Need gibt.
Total.
Bei der Patientengruppe. Und ich meine, wenn wir jetzt mal spezifisch bei der Patientengruppe mit Adipositas bleiben, und da kann Tarik auch ein Lied von singen aus seiner Selbsthilfegruppentätigkeit, der Weg zu dem behandelnden Arzt als Entscheidung, Hilfe für etwas zu suchen, für das man innerlich immer noch fest glaubt, man braucht eigentlich keine ärztliche Hilfe, man muss sich nur mal zusammenreißen. Das ist ja ein großer Schritt. Und da die Schranken abzubauen und einen Schritt auf die Patienten zuzugehen und es ihnen leichter zu machen, Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch mit ein bisschen weniger Verbindlichkeit. Ich glaube, dass das wirklich ein schlauer und guter Move in die richtige Richtung ist, um die Versorgungssituation der betroffenen Patienten auch zu verbessern.
Ich finde das total spannend und ich freue mich darauf, wenn du uns die App mal freischaltest, dass wir das mal testen können. Mhm. Im Gegenzug, ich meine, du sagtest, ihr habt normale Praxisöffnungszeiten. Wenn da Bedarf für Nachtdienste bestehen, ich kann euch gerne die Telefonnummer, die privaten Handynummern vom Andi und vom Marco geben.
Ah ja, genau.
Könnt
die
ihr
werden wir vorne auf die App.
Die kommen auf die Shownotes erstmal und dann in die App.
Wie waren genau eure Öffnungszeiten?
Wobei ich wirklich sagen muss, bei allem Spaß, also ich finde es mega schön, dass du das sagst. Das freut mich tatsächlich sehr. Und ich nehme es auch so wahr. Also ich glaube, unsere Pflicht ist es, dass wir auf die Patienten zugehen. Also nicht, dass wir so als Ärzte in unseren Mauern feststecken bleiben und sagen, es war schon immer so und das machen wir weiter so, sondern dass wir Konzepte finden müssen, wo man auf die Patienten zugeht. Das ist mega wichtig und wir haben aktuell keine, sagen wir mal, Nachwuchssorgen oder keinen Mangel an Ärzte. Wir haben wirklich viele Bewerbungen, weil wir auch, glaube ich, auf den Bedarf der Ärzte zugehen können. Also mit diesem hybriden Ansatz, man kann quasi beides machen. Man kann telemedizinisch arbeiten, kann sich seine Agenda selber planen und kann vor Ort Medizin machen und beides kombinieren. Das merken wir, da haben wir einen guten Nerv getroffen.
Aber ich glaube auch ganz kurz, Andi, die Nachteile, die du eben erwähnt hast, ja, die gibt es wahrscheinlich, aber von einer anderen Perspektive, ihr bekommt natürlich auch das mit, was ein Arzt in der Sprechstunde überhaupt nicht mitbekommt, nämlich das persönliche Umfeld zum Beispiel.
Der Blick ins Wohnzimmer.
Wie lebt er? Na, wenn er hinter sich so einen 5-Kilo-Eimer Nutella stehen hat und der sagt, boah, die Diät läuft super, als Beispiel, ne, dann, ja, also ihr habt ja schon mehr Einblick teilweise.
Oder? Also mega gut beobachtet, Tarik, wirklich. Das hilft einem extrem. Ich kann dir ein Beispiel von meiner Sprechstunde letzte Woche sagen. Da wollte ich den Medikamentenplan nochmal kurz abgleichen mit dem Patienten und er sagte, ach, warten's, ich hab's nicht im Kopf, ich bring mal meine Kiste. Und dann gucke ich auf meinen Plan und sehe 3 Medikamente und der Patient redet von der Kiste. Und dann kommt er wirklich mit einer großen Kiste und hebt die mir in die Kamera. Und dann habe ich gesagt, okay, haben Sie diese Kiste dem Hausarzt schon mal gezeigt? Und dann sagt der Patient, nee, die ist ja viel zu groß, dass ich die dem Hausarzt mitnehmen kann. Und der Patient hat mir dann alles fotografiert und ich habe mit dem Hausarzt geredet. Aber das ist tatsächlich so, wir bekommen Einblick in Dinge, die man in der Präsenzmedizin nicht bekommt.
Oder wenn er sehr unordentlich wohnt, dann könnt ihr sagen, oh, vielleicht gibt es da auch ein psychologisches Problem.
Ne? Ja.
Ja, und es sollte nicht so klingen, dass das für mich jetzt Nachteile einer telemedizinischen Konsultation sind, sondern dass das einfach Dinge sind, die ich bisher in der Präsenzmedizin einfach nicht gewohnt bin und mit den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, bisher noch keine Erfahrung hatte. Mhm. Und insofern bin ich natürlich total froh und dankbar, dass wir ja nicht nur jetzt hier im Podcast zusammensitzen, sondern auch in Zukunft medizinisch zusammenarbeiten, nämlich in der Praxis Visceramed als chirurgischer Partner an eurer Seite sind und da sicherlich viel Erfahrung mit telemedizinischen Konsultationen sammeln werden. Ich bin da total gespannt und finde den Kommentar von dir, Marco, von vorhin natürlich absolut zutreffend. Es ist wie so, es demokratisiert und vereinfacht den Zugang zu fachärztlicher Therapie in einer Patientenpopulation, die sich sonst eher zurückhält mit dem Aufsuchen von ärztlicher Hilfe.
Als Teil der Erkrankung auch.
Ja, ne? Eben.
Das ist ein
Selbststigmatisierung auch.
Ja, natürlich als Symptom der Erkrankung auch teilweise mit klassifizieren. Also es ist ja nicht so, dass der Patient jetzt aktiv entscheidet, auch gelegentlich sicher die Awareness, selber ein gesundheitliches Problem zu haben, aber in vielen Fällen einfach diese große, große Hemmschwelle, zu einem Arzt zu gehen in einer Zeit, wo sie wahrscheinlich Jahre hinter sich haben, wo sie vom Arzt beschimpft worden sind. Ich übertreibe jetzt oder beschuldigt worden sind, nichts an ihrem Zustand zu ändern und wo das Vertrauensverhältnis zu unserer Berufsgruppe massiv erschüttert ist. Mhm. Und da den Weg auf den Patienten zuzugehen, finde ich fantastisch. Mhm. Und ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war ein faszinierender, spannender Einblick in eine tolle Form der effektiven Patientenbehandlung. Vielen Dank, Anita.
Danke auch, freut mich sehr.
Und vielleicht können wir noch mal eine Folge machen, wenn wir das ein paar Wochen mal genutzt haben.
Um dein Oviva-Profil miteinander zu besprechen. So, das können wir absolut, ganz gerne also, machen.
Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, das ist interessant, wenn wir das ein bisschen nutzen. Einfach mal so nochmal darüber sprechen.
Absolut.
Ich freue mich sehr, dass du Philipp Rösler nicht vom Thron gestoßen hast. Grüße gehen raus. Aber es ist schon eine lange Folge geworden.
Also vom Thron stoßen meinst du, was die Länge der Folge...
Was die Länge der Folge angeht. Ah. Grüße weil gehen raus.
Weil die Männer so lang geredet.
Er ist einfach nicht... Vorsicht.
Ja, genau.
Wolltest du etwa sagen, dass er gelernter Politiker ist?
Vielen Dank fürs Kommen, Anita.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.